Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Geretsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche.
Also da ging es dann um die Inspiration als Komponist, die Quellen, wie er sich inspirieren lässt und auch die Auffassung der Musik und des Lebens schlussendlich. Also wenn man es ganz weit spannt, dann geht ja Musik nicht nur um Musik, sondern auch ums ganze Leben und ums Dasein und was wir hier so auf der Welt machen und diese Sinnfrage und diese ganzen Elemente, die verbunden werden. Ja, Musik ist Leben oder Leben ist Musik. Ich glaube, ein schönes Buch auch von Daniel Barenboim.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist Klarinettist und Dirigent. Sein Studium absolvierte er an der Hochschule für Musik Nürnberg und Augsburg. Und nicht nur, dass er als Musikpädagoge und Dirigent tätig ist, setzt er sich auch sehr für die Blasmusik ein und führt in diesem Zuge seinen eigenen YouTube-Kanal. Ich freue mich, ihn zu Gast zu haben und sage herzlich willkommen, Stefan Reckel.
Hallo Andi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass es endlich mal geklappt hat. Kommen wir gleich zur ersten Frage, Stefan. Was war das letzte Stück, was du dir bewusst angehört hast, bevor wir diesen Podcast jetzt machen?
Oh, klasse Einstiegsfrage. Bewusst. Da muss ich echt ein bisschen zurückkramen, weil sonst, also ich höre viel Radio, so unbewusst, ja, im Auto. Zu Hause, die letzte CD ist auch schon länger her. Das muss sein für ein Stück. Boah, da muss ich echt kramen. Ganz bewusst. Das war Alfred Reed. Klar, die armenischen Tänze. Die habe ich schon oft gehört, aber ich habe sie bewusst einfach mal wieder, das war, ich glaube sogar YouTube, ein wahnsinns gutes Live-Orchester und da habe ich einfach bewusst mal wieder mich richtig reinfallen lassen, hat ein Kollege mir empfohlen und ich kenne das Stück, glaube ich, recht gut, aber das war ein klasse Orchester, japanisches und das war richtig bewusst, wo ich die armenischen Tänze mal wieder wahrgenommen habe.
Okay, hat Alfred Reed nicht heute Geburtstag? Ich bin mir gerade
richtig. Heute oder gestern? Ja, 100, oder?
Kann sein. Ich weiß nur, dass du was gepostet hast, sonst hätte ich nämlich nicht hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Ah, klasse.
Sag mal, wie hat das angefangen bei dir mit der Musik?
Boah. Ja, ich habe ein musikalisches Elternhaus, also das heißt, mein Vater ist Amateurdirigent und hat da in meinem Geburtsort in Germaringen die Blaskapelle geleitet, ist auch Flügelhornist, Trompeter und hat sich auch der böhmischen Musik sehr verschrieben, aber auch der Konzertanten, also hat das Blasorchester da sehr breit aufgestellt. So bin ich mal als kleiner Junge aufgewachsen, als kleiner Bub und der erste Kontakt zu einem Instrument habe ich heute kurz mal überlegt, das war tatsächlich die Blockflöte in der ersten Klasse, also so mit 6, 7 Jahren.
Also so der klassische Weg.
Ja,
mit der Blockflöte. Klar. Wobei ich sagen muss, ich habe mich drum gedrückt. Ich habe damals gesagt, ich will das nicht.
Okay, ich habe da gar keine große Wahl gehabt, glaube ich. Die ganze Klasse hat es gemacht. Das war bei uns noch schön in der Grundschule mit musikalischen Aktivitäten. Also wir haben uns, glaube ich, jede früh begrüßt mit Gitarre und Gesang. Dann Blockflöte war einfach quasi verpflichtend für jeden, ob man jetzt wollte oder nicht. Also es war wirklich ein tolles musikalisches Grundschulalter und Jahr, wo ich da erlebt habe.
Also ich glaube, der Plan war, dass ich es lerne, weil ich weiß, dass die Grundschullehrerin meines Bruders, der ist älter, damals 2 Blockflöten bestellt hatte, weil sie wusste, ich komme ja auch noch irgendwann. Aber mein Bruder hat so schlecht gespielt, dass ich gesagt habe, nein, ich will das nicht tun. Und ich bin deswegen da verschont geblieben, habe aber halt dann auch relativ früh mit Klavier angefangen, dann zur Entschädigung irgendwie. Aber Blockflöte kann ich bis heute immer noch nicht richtig.
Okay, bei mir kam Klavier erst viel, viel später, aber das Keyboard, also das war dann tatsächlich bei uns im Verein, wo mein Vater dirigiert hat, hat man dann quasi die Grundausbildung an dem Keyboard angefangen. Mhm. Das war verpflichtend für jeden Jungmusiker, da war ich dann 8, nach der Blockflöte eben Keyboard und dann kam ich relativ schnell zur Klarinette über Umwege. Das ist auch, was ich selten, glaube ich, erzählt habe. Ich sollte ursprünglich Fagott lernen. Also mein Vater hat die Vorstellung gehabt, er braucht einen Fagott in seinem Blasorchester. Und dann sind wir in die Nachbarstadt gefahren. Da gab es einen Fagottlehrer fürs ganze gefühlte Ostallgäu. Und dann hat er mich da anscheinend mit 8 hingekockt. Und meine Finger waren zu kurz. Schlicht und ergreifend, ich konnte nicht Fagott lernen, weil meine Finger zu kurz waren. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, der Lehrer wusste nicht, dass es auch Fagottini, also Kinderfagotte gibt. Und somit bin ich dann zur Klarinette gekommen. Da hatte ich dann anscheinend die richtigen Finger.
Okay. Wie glaubst du, hätte sich dein Leben verändert, wenn du Fagottist geworden wärst?
Oh ja. Also ich finde Fagott ein spannendes Instrument. Ich glaube nicht groß anders. Ob es jetzt die Klarinette oder Fagott ist, ich glaube, der Weg hätte sich nicht groß verändert. Klar, im Studium mit Doppelrohr, einfach Blatt, ein bisschen, aber das Grobe, glaube ich, würde auch wieder so hinziehen.
Wann kam dann die Entscheidung, Musik zu studieren für dich?
Ich habe dann eben Klarinette intensiv in der Ausbildung genossen bei Klaus Hampel. Der ist Solist und Kammermusiker. Der hat mich sehr geprägt. Ja, also ich hatte bei dem Privatunterricht und eben über den Vereinunterricht und dann auch parallel zur Schule. Ich war öfters dann in der Woche bei ihm privat zu Hause. Das prägt dann schon ein, wenn du quasi jeden zweiten, dritten Tag beim Lehrer bist.
So oft?
Ja, also wir haben uns dann auch intensiv für Solo-Duo-Wettbewerbe, für Jugend musiziert. Und es war kein klassischer Unterricht mehr, weil er gemerkt hat wahrscheinlich, dass dieser kleine Stefan da ein bisschen Talent hat. Und dann hat er einfach gesagt, komm zu meinen Eltern, er möchte es unterstützen. Wir sind auch dann zu exotischen Probeorten gefahren und haben verschiedene Sachen ausprobiert, weißt, mal in Konzertsaal, mal in eine Lagerhalle, mal bei ihm privat zu Hause, mal im Proberaum. Also er hat mich da sehr gut gecoacht schon als junger Klarinettist. Mhm. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen das Feeling aufgekommen. Wir haben nicht drüber gesprochen, über Musikstudium. Und schlussendlich gefallen zum Musikstudium, meine Entscheidung ist bei der Bundeswehr. Also man muss dann wissen, ich habe dann eine Realschule gemacht, Fachoberschule, dann immer noch Klarinette bei Klaus Hampel und dann kam ich zur Bundeswehr. Das war ja dann noch verpflichtend in der Zeit und da war klar, da will ich zur Militärmusik und dann war ich mein Vorspiel hatte ich in Garmisch-Partenkirchen, das ist auch so ein Highlight. Da wurde ich, glaube ich, hingefahren und dann musst du dir vorstellen, kommst in diese Bergregion, ja, und es wird immer dunkler, die Berge werden immer größer und du hast im Gepäck Concertino von Karl Maria von Weber und ein modernes Stück, kommst an die Kaserne und dann schlussendlich beim Vorspiel spielst vor, weiß gar nicht, was ist jetzt los und dann, klar, wurde ich genommen. Und dann nicht in Garmisch eingesetzt, sondern in Neubiberg, München, Luftwaffenmusikkorps 1. Und da habe ich meinen normalen Grundwehrdienst abgeleistet und ein bisschen noch länger, das nennt man freiwillig länger Diener, glaube ich, also FWDLer. Mhm. Und da war es dann spruchreif. Da hat mich der Hauptmann, gefragt, du Stefan, man kann bei der bei der Bundeswehr studieren, Militärmusik in Hilden. Und ich war kurz davor zu unterschreiben. Also okay. Die Militärlaufbahn im Musikerdienst einzuschlagen. Und da habe ich dann überlegt, will ich das? Und dann habe ich verschiedene Hochschulen angeschaut, München, Augsburg, war auch in Wien, Salzburg. Und da war dann der Entschluss da, dass ich zivil studiere und nicht in der Militärmusik. Aber da ist der Gedanke dann gereift, weil du musst dir vorstellen, im Militärmusikdienst, da stehst du auf, kurzer Appell und dann geht's zum Üben, dann Einzelstudium, Mittagessen, Unterricht, bisschen Sport und dann abends Konzert. Nächster Tag wieder so. Und da war quasi das erste Geschmäckle für einen Profi oder für ein Studium, was einen da erwarten kann.
Okay. Und was hat dich abgehalten, nicht bei der Bundeswehr zu studieren?
Das Militärische.
Okay, also das Marschieren oder was? Oder einfach diese Rangordnung. Und dieses, genau. Okay, ich muss halt einfach machen.
Also, da gibt's eine Geschichte. Ich werde keine Namen nennen, aber das hat mich abgeschreckt. Das war für mich so ein, das ist vielleicht auch ein bisschen plakativ. Also, es kam mal ein Generalinspekteur zum Musikkorps und hat da quasi geschaut, wie es läuft. Das macht man so bei der Bundeswehr, dass halt immer der oberste Dienstherr so vorbeikommt und schaut. Und da gibt's halt die Geschichte, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber die hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Da kam der und hat dann die Posaunen begutachtet und nachdem er da war und die Probe vorbei, geht er zum Chef, also zum Dirigenten und fragt, sagen Sie mal da hinten, die vier, fünf Herren da mit dem Instrument, die da ziehen, warum ziehen die nicht gleich?
Ja, das ist im Militär aber eine berechtigte Frage, finde ich.
Das soll jetzt nicht, klar, der wusste überhaupt nicht, was abgeht und wie man eine Posaune oder die Züge. Das war jetzt bloß so ein kleiner Ausflug. Mich hat einfach gestört, in der Früh dieser Appell, dann Schuhe putzen, bevor man seine Klarinette quasi aufbaut und putzen kann. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe es nicht überschätzt oder jetzt zu theatralisch da gesehen, aber für mich war dann klar, wenn du zivil studierst, ich meine, ich hätte bei der Bundeswehr sogar Geld bekommen für Studium. Du wirst da unterstützt, kriegst ja da deinen Sold bezahlt und im zivilen Studium zu der Zeit noch Studiengebühren, weißt du selber, Wohnungen etc., musst du alles selber finanzieren. Aber einfach die Freiheit und weg von diesen militärischen Sachen. Das will ich nicht schlecht heißen und ich habe auch meine Diplomarbeit über Militärmusik auch zum Teil geschrieben. Das ist alles, das hat alles die Berechtigung. Aber ich bin nicht der Typ dafür, das weiß ich jetzt, dass ich mich da komplett unterordnen kann.
Was hast du dann, ich nenne es jetzt auch mal plakativ, was hast du Positives aus der Zeit genommen, außer dass die Entscheidung gereift ist, du willst es machen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hat mich so geprägt, das habe ich heute noch irgendwie?
Ja, vieles. Also von meinem Chef in Neubiberg, da habe ich gelernt Programmgestaltung, Moderation. Das ist bei der Bundeswehr in der Militärmusik groß geschrieben. Das finde ich klasse, dass der Dirigent sein Konzert moderieren kann oder soll. Da habe ich sehr viel mitgenommen, auch für mich dann. Ja, wirst ja auch mal ins kalte Wasser geschmissen, dann, wenn die Moderation nicht klappt oder du musst was übernehmen. Dann genau, Programmgestaltung, ganz klar, vielschichtig von Originalliteratur, Marsch bis hin zu Bearbeitungen, die du vielleicht auch gar nicht auf dem freien Markt spielen konntest, weil natürlich ein paar Sachen auch individuell in der Bundeswehr auch immer zugeschnitten und arrangiert werden. Mhm. Und ganz klar, die Struktur und auch das, wie jetzt ein Konzert abläuft. Weißt du, fährst hin mit dem Bus, du hast deinen Soundcheck. Dann hast du dann kurz, es gibt ein Essen oder dass du dich ja kurz stärken kannst. Dann Warm-up, Stimmen, auf die Bühne gehen, Pause, zweiter Teil, abbauen mit Crew. Das ist alles professionell und da kann ich viel für meine Amateurvereine, glaube ich, weitergeben und stückweise immer so Impulse setzen, die ich da in der Militärmusik zwei Jahre erlebt habe.
Okay, weil du jetzt Moderation angesprochen hast, habe ich ganz kurz mal drüber nachgedacht und das stimmt. Ich habe, glaube ich, im Laienbereich noch nie einen Dirigent moderieren sehen oder hören. Das sind dann irgendwelche, entweder Musiker oder vielleicht sogar noch jemand extern. Und es stimmt, wenn wenn ein Polizeiorchester oder so auftritt, das sind meistens die Dirigenten, die sprechen.
Genau. Und ich habe positive Erfahrungen. Also für mich ist es auch ein bisschen Überwindung. Ich bin nicht der, der gerne groß redet vor Publikum. Ich hatte immer die Auffassung, der Dirigent geht hin, um die Musik zu machen. Aber da habe ich meine Meinung auch geändert. Weil wenn du das gut verpackst, und ich hatte eben ein paar Konzerte, wo ich dann selber moderiert habe, es ist viel mehr Aufwand. Also das ist klar. Du bist Dirigent, und wenn du dich umdrehst, dann gehst du nicht von der Bühne und wisch dir kurz mal deinen Schweiß ab, sondern du musst beim nächsten Stück sein und das natürlich in deinen Worten dann ans Publikum bringen. Aber es hat mich auch geprägt und vorangebracht. Allein schon bei der Recherche, wie man dann arbeitet, was man sucht, dass man nicht eben, also ist meine Einstellung, dass man nicht nur den Klappentext oder die Standardsachen runterrattert, sondern es interessant rüberbringt. Und da hatte ich auch mal einen tollen Workshop bei Stefan Ametsbichler, der über Moderation da referiert hat. Wenn du was sagst, dann sollte das schon interessant sein und einen eigenen Stil oder eine eigene Note bekommen.
Ja, sehe ich auch so. Ja, das, also ich sehe da tatsächlich so einerseits natürlich den positiven Aspekt. Du kriegst natürlich, glaube ich, auch als Orchester, gerade als Vereinsorchester, nochmal eine andere Bindung zum Publikum, weil ja, du bist dann so das Bindeglied zwischen der Masse da oben und oder der Dirigent, den man eigentlich nur immer von hinten sieht und einmal nur ganz kurz zum Verbeugen von vorne. Also das Publikum lernt sich dann auch mal kennen. Auf der anderen Seite, also ich hatte ja 15 Jahre lang ein böhmisches Orchester gehabt. Und wir haben, glaube ich, dann in den letzten, weiß gar nicht, 7 Jahren, 5 Jahren, weiß ich nicht, haben wir uns die Moderation geteilt. Also ich habe das lang gar nicht gemacht. Wir hatten dann einen, der das super gemacht hat. Aber irgendwann habe ich gesagt, oder hat sich das so ergeben, genau aus dem Grund, um einfach mehr Bindung ans Publikum zu bekommen. Weil klar, das hat nicht mehr ganz den Konzertcharakter gehabt, das war dann schon auch so mehr unterhaltend, aber gerade bei so einem Orchester, wen kennen die Menschen? Das sind dann 3, 4 Leute und die anderen 17, die da oben sitzen, sind, ohne es böse zu meinen, aber für das Publikum erstmal austauschbar. Also du brauchst ja jemanden, wo du dich festhältst. Und ich fand es aber trotzdem immer schwierig, weil du ja keine Minute mal Pause hast. Du bist ja die ganze Zeit am Dirigieren, am Machen, rumdrehen, zack, da sein, moderieren, rumdrehen, weiter geht's. Da ist nicht mal okay, jetzt mal durchatmen, ja, und mal kurz vorbereiten. Und das finde ich, glaube ich, bei einer Konzertantensache noch deutlich schwieriger. Also, weil wir, sind wir mal ehrlich, eine Polka läuft zu 98% gleich ab. Einfach nur vom Ablauf her. Das ist schon leichter, sich dann da wieder rein zu begeben. Das ist dann eher so eine energetische Sache für mich gewesen. Aber ein Konzertwerk von, keine Ahnung, 8 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und vorher noch eine Moderation, fände ich schon heavy. Klar. Wenn ich ehrlich bin.
Ja, und da stellt sich dann auch die Frage, muss es sein oder nicht?
Genau. Ja.
Also, und dann wirklich abwägen. Und ich habe auch jetzt mittlerweile Konzerte erlebt. Ich meine, im Symphonieorchesterbereich ist es ja quasi normal, dass du hast fast keine Moderation. Das ist einfach Tradition. Es gibt ein Programmheft, das ist wunderbar. Da steht alles drinne, kostet natürlich meistens Geld. Und ich glaube, im Blasorchesterbereich kommen wir von einer anderen Tradition, eben mit Moderation. Und einige Orchester stellen sich schon die Frage, ich auch, muss das Konzert jetzt immer moderiert werden oder gar nicht oder nur stellenweise? Dann gibt es ganz tolle Konzepte und einfach sich da öffnen und mehr kennenlernen ist schon mal ein guter Schritt.
Ja, die Diskussion kenne ich und ich habe da auch noch keine Meinung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nur, dass es, also ich, schwierig, aber aus einem Sinfonieorchester, klar kennt man das nicht anders. Aber ich glaube auch immer, dass das ein anderes Klientel. Also ich glaube einfach, dass wir unser Publikum ein bisschen mehr an die Hand nehmen müssen. Aber vielleicht unterschätze ich das Publikum auch. Also ich weiß es nicht.
Da ist schon was dran. Aber spannend, ja.
Weil ich finde klassische Musik, oder wir gehen mal davon aus, dass die in ein klassisches Konzert gehen, sich damit auseinandergesetzt haben. Ist ja nicht immer der Fall. Manchmal gehen wir ja auch nur hin, damit man gesehen wird. Das weiß ich auch. Aber wir, also ich finde, klassische Musik ist ja nur, ist extremst schwer zu rezipieren, wenn du dich damit nicht auseinandergesetzt hast vorher. Sonst wirst du ja erschlagen von der Stunde Sinfonie. Und weil, also kann auch sein reizsam, aber ich glaube, für den Otto Normalhörer ist es extremst schwer. Und das gibt's ja im Blasorchester nicht. Also niemand setzt, also das Publikum weiß ja eh erstmal nicht, was gespielt wird. Also es steht ja nirgends, also oder seltens, oder es sind selten, nur so Schlagwörter. Ja. Irgendwie, so die Highlights halt. Und dann setzt sich, glaube ich, aber jetzt niemand aus einem Dorf, ich meine das auch nicht böse, aber setzt sich doch niemand da hin und sagt, okay, ah, die spielen die armenischen Tänze von, wie heißt der Alfred Reed? Ah, okay, das google ich mal. Jetzt höre ich mir das erstmal an. Oder? Das macht doch keiner.
Selten, ja.
Also außer die sich wirklich dafür interessieren und die das wahrscheinlich beruflich machen oder sich weiterbilden wollen. Aber das Gros des Publikums wird das doch nicht tun.
Aber da bin ich bei Alex Schillings, der in einem seiner Workshops mal gesagt hat, wir sollten wenigstens das Publikum dahin bringen, dass sie die großen Komponisten, ja, die Klassiker kennen sollten. Und deswegen hat er auch mal empfohlen, auf dem Konzertplakat mal Reed zu schreiben, Spark zu schreiben, DeMay zu schreiben, dass man überlegt, dass man vielleicht mal so ein bisschen positiv das Publikum dahin bringt.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir, aber ich glaube, das ist ein langer Weg.
Absolut.
Das ist, also, ich glaube, da könnte man jetzt 2 Stunden drüber diskutieren, ob das, ob das so funktioniert. Weil die Frage ist, und das, ich hatte das, glaube ich, mal mit der Verena Mösenbichler-Bryant, die hat dann auch erzählt, dass sie versuchen jetzt in Amerika so ein Standardkanon für Blasorchester irgendwie festzulegen. Weil, wenn wir jetzt wieder in die symphonische Musik gehen, da ist ja, gibt es ja ein Standardrepertoire. Da wird jedes Orchester mal die Beethoven-Sachen rauf und runter gespielt haben. Was weiß ich. Also weißt du, was ich meine? Das gibt's im Blasorchester aber nicht. Und das ist, ich finde das auch extremst schwer, so einen Kanon festzulegen, weil wir einfach auch keine Standardbesetzung haben. Oder auch vom Niveau her. Also dann müsstest du ja verschiedene Listen anlegen und sagen, Mittelstufenorchester muss auf jeden Fall mal das und das gespielt haben.
Klar.
Oder gibt's das und ich weiß es nicht? Dann berichtige mich jetzt.
Nein, wir sind da auf einem Weg, das ist ganz klar. Auch mit der Besetzung, wie du richtig sagst, das gehört ja alles zusammen. Wenn ich ein Holst spiele, dann brauche ich eine andere Besetzung. Aber als wir jetzt bei einer Alfred Reed Symphonie dann auch noch. Ja. Aber das macht die Klassik oder die Symphonik auch, die Symphonieorchester. Die spielen natürlich einen Bach in einer anderen Besetzung wie dann Bruckner. Und die tauschen dann auch im Programm oder zur Pause die Besetzung. Ich weiß, das ist noch ganz weit weg von uns, aber es wäre wünschenswert.
Ja, aber also ich meinte sogar noch einen Schritt davor, dass ich, vielleicht bin ich ein Oberstufen- oder lass es mal ein Mittelstufenorchester sein. Mhm. Und ich will irgendwas machen. Aber ich habe vielleicht, also was in dem Standardkanon wäre, aber ich habe vielleicht dann doch die Leute nicht. Oder mir fehlt wieder was, dann kann ich es wieder nicht tun. Also weißt, das meine ich damit. Also es ist extrem schwer, glaube ich, da einfach zu sagen, okay, das sind die Werke, die man mal gespielt haben sollte und immer mal wieder rauskramen kann.
Schwierig, aber können wir mal, es gibt ja, kann man sich ja einbringen und wie bei Worsby oder dass halt so Dachverbände das auch dann sammeln und rausgeben und publizieren.
Ja, dann bin ich mal gespannt, welcher Kanon da irgendwann mal rauskommt und wie viel Deutsche draufstehen. Das ist aber ein anderes Thema, glaube ich.
Das ist auch ein schönes Thema, ja.
Ja, okay. Weil wir gerade so schön bei Stücken und Dirigieren und überhaupt so sind, wie hat das bei dir überhaupt mit dem Dirigieren angefangen?
Ja, das war auch in Germaringen bei meinem Vater. Da kann ich mich doch ziemlich gut erinnern, obwohl es schon jetzt eine ganze Zeit her ist. Es gab eine Jugendkapellenprobe und mein Vater hat die Jugendkapelle zu der Zeit auch geleitet. Und das weiß ich noch, da waren wir unten im Proberaum und er hat die Schubert-Messe rausgezogen. Wir sollten da ein paar Teile rausspielen für einen Gottesdienst. Und dann auf einmal, nicht vorbereitet, auch nicht abgesprochen, ich saß ja links außen, erste Klarinette, hat er gesagt, Stefan, dirigier mal den Einzug. Also erster Teil Schubert-Messe. Ich weiß noch, da hat er mir einen Dirigentenstab gegeben und gesagt, da ist das Pult. Hat sich entfernt und hat gesagt, mach. Ja, das war spannend. Das war so kaltes Wasser, aber ich bin ihm dankbar. Also jetzt im Nachhinein, klar, wenn man reflektiert, gibt es gute Momente, die einen dann weitergebracht haben. Das war der erste Kontakt. Weil davor habe ich noch nicht über das Dirigieren aktiv nachgedacht. Klar, ich hatte mein Vorbild sozusagen vom Vater und andere Dirigenten, die man halt sieht als Jugendlicher. Aber da wurde mir bewusst, okay, du kriegst da so einen Stock in die Hand und stehst dann vor der Kapelle, hast eine Partitur vor dir und sollst da was machen. Und das war der erste Impuls in ganz frühen Jahren.
Okay. Was ist denn dein Lieblingsteil aus der Schubert-Messe?
Die habe ich jetzt die letzte Zeit gar nicht mehr dirigiert.
Also,
das ist schon ewig her. Vielleicht der Schluss? Habe kein Lieblingsteil.
Achso, okay. Ja, das ist so ein sehr prägendes Stück für mich aus vielerlei Hinsicht. Ich habe das einmal ich hatte bis letztes Jahr noch einen Männerchor und wir haben vor 2 Jahren, nein, drei Jahre ist es. Nee, wir haben schon 21. Oje, dann sind es, glaube ich, schon 4 Jahre. Also 3, 4 Jahre ist das her und das war so das Highlight für den Chor, dass wir die komplette Messe singen in großen Wallfahrtsbasilika. Und das war an dem Tag, wo auch das halbe Dorf dahin gewallfahrtet ist und wir standen oben und plötzlich ist unten eine Frau umgefallen und war leider tot. Und das war alles, also es hat uns sehr mitgenommen und wir haben dann trotzdem gesungen und ich, ja, wahrscheinlich waren es natürlich die Umstände, aber ich habe nie ein schöneres Wohin soll ich mich wenden gehört als an dem Tag. Das haben sie echt gut gemacht, muss ich, also das werde ich nie vergessen. Mhm. Deswegen ist mir gerade nur eingefallen, weil du Schubert-Messe gesagt hast.
Klar, sehr prägend dann sowas.
Genau, also Dirigieren durch den Vater, dann waren wir jetzt gerade bei dem Stücke-Kanon. Das trifft sich ganz gut, weil meine Frage wäre, wenn du neue Stücke aussuchst, nach was suchst du denn aus?
Oh, ist auch ein sehr breites Spektrum. Wie du weißt, ich habe unterschiedliche Orchester.
Ja.
Also es gibt vielleicht 2 grobe Arbeitsbereiche. Es gibt so Stücke, die ich auf jeden Fall spielen möchte. Also ich habe zu Hause an meinem Whiteboard im Büro einfach so eine Brainstorming-Liste, wo ich auch Stücke draufschreibe, die ich gut finde, die ich so über die Jahre gesammelt habe, gehört habe, auch selber mal gespielt habe und vielleicht schon mal Probedirigate oder Probepartituren. Und die andere Seite ist die Orchester. Also das ist klar, wenn ich jetzt ein Oberstufenorchester, dann ein Jahreskonzert aussuche, das Programm, dann ist es anders als wie beim Mittelstufenorchester. Mhm. Nicht zwangsläufig, aber mal die grobe Richtung. Ich kann nicht alles machen mit einem Mittelstufenorchester, wie wir vorher besprochen haben, wie mit dem Ober- oder Höchststufenorchester. Und dann tritt da sowas ein. Das ist bei mir eben diese Programmsuche. Ich kann es dir nicht sagen. So mittlerweile weiß ich, was ich unbewusst anscheinend immer so gemacht habe, ist die Stimmung und die Tonarten und die Farben der Stücke, dass sie wie ein roter Faden durchgehen und nicht zu langweilig wirken. Also dass es auch mal kontrastreich ist. Das hat Alex Schillings auch wunderbar mal in einem Workshop erzählt. Habt ihr schon mal aufgepasst, welche Tonarten, also welche Haupttonarten bei euren Stücken sind? Und dann sind wir halt oft draufgekommen, es gibt immer diese Grundtonarten. Das mache ich unbewusst, also durch natürlich Hören und Partiturstudium. Ich habe es nie gesagt, ich möchte da so und so die Tonarten abstufen, aber das mache ich anscheinend.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, bitte.
Gerade bei Mittelstufenstücken finde ich das aber echt schwierig, weil da haben wir eigentlich immer die gleichen Tonarten. Also Oberstufe Richtig. Bin ich vollkommen bei dir. Da ist es deutlich leichter, da kann man dann auch anscheinend mehr zumuten, wenn ich mir so die Verlage anschaue. Aber wenn du ein Mittelstufenstück suchst, die sind oft einfach F, B, S, so. Und dann wird es schwierig. Ist so Kreuztonart im Mittelstufenbereich,
Seltener. Aber wenn du Schweiz, Österreich und auch ein paar deutsche Komponisten nimmst, dann ist möglich. Aber das stimmt, mir fällt es gerade auf, Andi. Ich habe beim Mittelstufenprogramm länger gesucht und mir mehr den Kopf zerbrochen, wie was dann wirkt und zusammengestellt wird, als wie Ober- und Höchststufe. Das stimmt, absolut.
Aber die Frage ist doch, warum, und das diskutiere ich immer mal wieder auch mit Komponisten, warum traut man Mittelstufenorchester keine andere Tonarten zu? Also es ist doch nur Gewohnheit. Das kann mir doch kein Mensch weismachen. Also wenn Schüler von Anfang an mehr Kreuztonarten spielen würden, hätten die doch damit auch kein Problem. Es ist doch nicht, also
ja, ich bin voll bei dir. Ich habe heute auch wieder unterrichtet, ich sehe das. Ich kann genauso eine Klingen D-Dur bei der Klarinette beibringen und dann spielt der wie klingend Astur. Das ist kein Problem, das ist nur Gewohnheit. Aber genau. Ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen aus der Tradition, oder? Wenn ich sehe mit Blechblasinstrumente B, also wir haben C, B, F, S-Instrumente. Also, weißt du, ein Oboist hat schon mal zu mir gesagt, Stefan, ich spiele eigentlich ganz ungern Blasorchester. Diese Tonarten bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ja. Im Symphonieorchester hast du halt oft dann die helleren oder die klingen C, D und E Tonarten und parallele Moll.
Gut, liegt aber auch an den Streichern.
Richtig.
Von der Stimmung. Aber genau. Ja, aber deswegen muss man doch nicht, ich nenne es mal schonen. Also man kann doch auch einfach mal ein Mittelstufenstück schreiben, das in eine Kreuztonart geht, ohne dann zurückzuschrecken und dann zu sagen, ja, nee, das können die nicht.
Ich habe meine Mittelstufen. Ja, also für mich war das kein Hindernis. Ich habe beim Einspielen immer klingend D-Dur, klingend A-Dur. Einfach auch die schönen, tollen, auch die Obertonreihen sind viel, viel interessanter bei Blasorchestern. Wenn du klingend D-Dur spielst, klingend G-Dur, mit Guido Rennert auch schon oft unterhalten, deutscher Komponist, der in solchen Tonarten sich sehr wohlfühlt. Aber das hat was mit den Obertonreihen zu tun, mit der Klangfarbe. Da kommt noch viel mehr zur Geltung. Und ich habe es in einem gewissen Maße immer auch bei meinen Mittelstufenorchestern versucht, beim Einspielen, Quintenzirkel komplett durch und leichte Choräle, das findest du schon. Und so halt behutsam, oder? Die Musiker an die neue Gewohnheit hoffentlich heranzuführen. Aber du hast recht, es liegt an uns. Der Geschmack entscheidet.
Ja. Ich weiß nur nicht, woran es liegt. Sind es dann die Dirigenten, die keinen Mut haben? Oder die Komponisten, die das nicht machen wollen? Aus Marktgründen.
Das auf jeden Fall, da bin ich bei dir. 80-90% ist mit dem überschwemmt, weil es anscheinend gut läuft. Aber das ist das ist ein bisschen Fast Food und halt mal ein schönes, gutes Essen. Aber und einen Geschmack neu einstellen. Und wie man da hinkommt, das ist die große Frage. Also da kann ich dir auch keinen Pass. Aber einfach die Komponisten fördern, die das machen und auch Kollegen oder Musikerinnen und Musiker immer hinführen und auch jetzt bei mir im Instrumentalunterricht auch die interessanten Tonarten, auch wenn es nur langsam ist, spielen lassen und sie fragen, wie klingt es? Und das andere, es unterscheidet sich ja. Dumpf, hell, die Mischfarben. Da kommt schon was an.
Ja, jetzt hatte ich dich aber unterbrochen. Du wolltest nur sagen, wie du deine Stücke aussuchst. Also Tonarten ist ein Bereich. Genau, und dann Tonarten. Warst du, glaube ich, bei Komponisten noch.
Richtig. Also natürlich, ich hab meine Lieblingskomponisten, möchte mich aber nie so einschränken, dass ich nur bei denen suche, sondern ich bin offen für neue oder auch ältere, die ich noch nicht gespielt habe und noch gar nicht kenne. Da erweitert sich auch jede Woche mein Repertoire bei den Komponisten und jeder Komponist hat ja auch seine verschiedenen Phasen, ja, das ist ja auch spannend, ja. Stücke, ältere Stücke von dem Komponisten klingen dann nicht mehr so wie jetzt. Die machen ja auch eine Entwicklung. Ja, und dann kommt es quasi vom Whiteboard in den PC oder aufs Blatt und dann wird jongliert und Puzzle gespielt. Ich kann es nicht ganz so, es ist schon ein bisschen, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, so eine magische Phase. Da bin ich auch für mich und an manchen Tagen funktioniert und manchmal nicht. Ich will mich irgendwie nicht zufrieden geben, wenn ich merke, das passt nicht. Von der Abstimmung her, dann Tempo, Länge, Charakter, Hintergrund. Natürlich bin ich dann schon wieder limitiert, wenn es ein Motto-Konzert gibt oder wenn es nur ein Kirchenkonzert ist oder, aber wenn es ein reines Gala-Konzert ist, ganz normal, also ja, wo du quasi alles bringen kannst, dann bin ich echt Wochen, Monate, ich fange nach dem Konzert, wenn jetzt ein Jahreskonzert im Weihnachten ist, fange ich gleich Ende Dezember an für nächstes Weihnachten, klar, zu planen oder habe schon was in der Schublade. Das ist so ein Prozess und auch von ich entwickle mich da auch weiter und das heißt nicht, dass es dann schneller geht. Du hast dann eben einen anderen Geschmack oder eine andere Sichtweise, Perspektive, neue Komponisten, neue Literatur oder lässt was in Auftrag geben. Das ist wie Kochen. Da kommt das Gewürz dazu, das Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Zwischengang. Ich meine, das ist Kreativität pur für mich. Programm gestalten ist Kreativität pur für den Dirigenten oder Dirigentin am Schreibtisch. Da wird eigentlich schon ganz viel entschieden.
Wie stehst du zu Motto-Konzerten, weil du das gerade angesprochen hast?
Bin ich offen? Ich dachte auch früher, Motto, habe ich zu viel gehört, aber da war ich auch zu eindimensional. Ich dachte ja, oder vielleicht habe ich zu viele gleiche Motto-Konzerte gehört. Und da fällt mir Timo Krass ein. Der hat auch aus zwei, der macht auch aus zwei Hauptwörter, macht er doch dann so einen neuen, also weißt du, wenn er seine Titel vergibt und so.
Ja, ja.
Das kommt mir bei den Motto-Konzerten auch so vor. Wenn ich welche anpacke, dann möchte ich nicht das machen, was jeder macht, sondern nicht nur Filmmusik, sondern halt irgendwie Italo-Filmmusik oder das ist jetzt auch wieder plakativ, das ist immer individuell. Aber dass man einfach sich nicht gleich hingibt, das, was so Standard ist oder was man denkt, machen zu müssen. Dass du dich nicht limitierst oder dass dich nicht einengen lässt, weil, wie gesagt, es gibt so breites Repertoire, das wäre schade. Und man kann auch, wenn Motto-Konzert ist, seine Stücke gut aussuchen.
Das stimmt. Wir haben vor 2 Jahren, habe ich mal mit einem Freund Motto-Konzert-Bingo gespielt.
Oh, klasse.
Und es war zum Schießen. Wir hatten alleine in meinem Kreis, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, Aschaffenburg-Mildenberg, ich glaube, an einem und demselben Tag 4 verschiedene Konzerte, die alle das gleiche Motto waren, nämlich Märchen, Gestalten, Legenden. Es war manchmal ein bisschen anders formuliert, aber im Grunde war es immer das gleiche. Und dann habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass dieses ganze Motto-Gedöns nur aus denselben Floskeln besteht. Märchen, Film, hast du schon gesagt, Reise um die Welt gibt es noch so schön.
Ja, richtig.
Da ist quasi auch die Legitimation, alles zu machen. Hauptsache steht da irgendwas. Also, ich bin da auch bei dir. Dieses Einheitsbrei-Gedöns, mir geht es echt langsam auf den Keks. Vor allem, wenn ich Filmmusik lese und sehe, dass es wieder dieselben 5 Stücke sind, wie wenn es einfach nur 5 Filme auf der Welt gäbe.
Richtig.
Also, du merkst, das ist ein sehr emotionales Thema. Ich reg mich ein bisschen drüber auf, weil ich es echt schwierig finde. Also bin ich dann auch ehrlich und sage, okay, ihr habt euch einfach keine Gedanken gemacht irgendwie. Dann nennt es halt einfach Jahreskonzert, dann könnt ihr trotzdem den Kram spielen, aber verkauft es nicht als innovative Idee. Und das ist eigentlich nichts anderes.
Ja. Spannend ist auch, wenn du dir ein Programm zusammenstellst und dich dann fragst, was könnte das für ein Motto sein?
Ja.
Ohne dass du mit Motto reingehst in die Recherche. Du stellst dir dein Jahreskonzert zusammen und vielleicht ergibt sich ein Motto.
Ja, so ähnlich war mein erstes Konzert jetzt bei meinem jetzigen Verein. Also es war so eine Mischung aus. Ich hatte schon ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich die gerne mal machen, weil jetzt habe ich ein Oberstufenorchester, ich würde die gerne machen. Und dann hat sich daraus dann ein ganz spannendes Motto entwickelt. Also von der Hinsicht es ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Als sich vorher irgendwas fancy Idee auszudenken und dann mit aller Gewalt zu gucken, dass da irgendwie noch Stücke rumkommen. Also
richtig.
Ja. Wie bereitest du das dann vor? Also bist du jemand, der sich viele Aufnahmen anhört oder sagt, nee, Aufnahme geht gar nicht, ich lese einfach nur Partitur oder ich sitze am Klavier oder wie machst du das?
Da möchte ich mich auch nicht einschränken. Also wenn ich gute Aufnahmen habe, dann höre ich mir die an, ganz klar. Eher im frühen Stadium, das habe ich gemerkt, ich möchte, also das ist irgendwie so mein Naturell dann, ich möchte mich nicht dann, wenn es konkret für meine Arbeit mit der Partitur ist, dann noch von dieser Interpretation beeinflussen lassen. Und das hat nichts mit ich möchte ja dann meinen Weg finden, ja, und mein Tempo. Ja. Und wenn ich eben die Partitur lese oder am Klavier ein bisschen durchspiele, also bin jetzt nicht der größte Klavierspieler, aber so ein paar Akkorde und Übergänge, dass du eben schon zu Hause die Stimmung ein bisschen mitkriegst, das mache ich immer mehr und macht auch Sinn. Wie gesagt, Hörbeispiele, wenn ein bisschen früher, einteilen, natürlich mit Farbe, mit Bleistift, Worte suchen, also wenn du Komponisten hast wie David Maslanka, dass du einfach auch, also für mich, dass du weißt, was hat er da geschrieben, weil bei den Komponisten, da finde ich den Klappentext sehr interessant und da macht er auch wirklich Sinn, weil die Worte wie die Musik sehr innig und sehr tief gehen. Ja, wenn er inspiriert ist von einem Bachchoral oder wenn er inspiriert ist von der Natur oder von einem Ereignis und wie er das verarbeitet, dann möchte ich schon wissen, wenn die Quelle was dazu geschrieben hat, das dann lesen. Oder ein Buch wie Time for Outrage von Marco Pütz. Das ist aus einem Roman. Und da habe ich mir auch dann das Buch geholt und dazu gelesen. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen, was dich der Quelle näher bringt. Ich glaube, die Intention, die Grundintention ist immer, an den Ursprung zu kommen. Und das ist der Komponist oder die Komponistin.
Bist du dann jemand, der viel reinschreibt oder eher so minimalistisch, aber klar strukturiert?
Ah, da habe ich auch kein so Grundmuster. Das ist unterschiedlich. Es gibt manchmal, wo ich mir dann echt so kleine Punkte mit Post-its reinschreibe oder von der Geschichte oder von dem Roman, was ich gerade erzählt habe, ein paar Sätze, dass ich die nicht vergesse. Also die vergesse ich dann eh nicht, habe ich gemerkt, weil wenn du es reinpinnst, dann ist es bei dir abgespeichert. Ich glaube, es wird weniger. Ja, es wird weniger. Früher war mehr Farbe und mehr Text drin, jetzt ist es punktuell.
Also es gibt ja welche, das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert, leider ist dann Corona dazwischen gekommen, deswegen weiß ich noch nicht, wie es sich in der Praxis bewährt hätte. Also ich war quasi nur in der Vorbereitungsphase, weil ich das noch nie gemacht habe, dass quasi dir die Phrasen einzeichnest, alle 8 Takte oder wenn es dann halt mal ausbricht, alle 12 oder alle 9 oder so. Machst du das, dass du dir dann einen Strich rein...
Mein erster Dirigierlehrer war ja dann Thomas Ludescher in Augsburg, wo ich so als Jungstudent bei ihm mal professionell dirigieren dann reingeschnuppert habe. Der hat die Taktgruppenanalyse, dieses Blatt gehabt, ja, mit diesen 4, 8... Und diese Grube, wo du dann nimmst 0 bis 8 und dann den Bogen setzt und schreibst ja meistens auch ein Schlagwort rein. Das habe ich sehr eifrig, glaube ich, gemacht in der Studiumszeit und dann auch in meinen ersten Praxisjahren im Verein. Das hat sich ein bisschen verinnerlicht, oder? Das hast du dann, ich möchte nicht sagen im Gespür, aber du machst dann vielleicht nur noch eine Linie oder machst dann nur noch ein kleines Häkchen und weißt, komm, da ist die Phrasierung, Aufbau, Abbau, Übergang. Das hat sich schon ein bisschen so festgesetzt, denke ich.
Okay. Also würdest du für jeden Zuhörer empfehlen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren?
Ja, bitte. Also wenn man es noch nicht gemacht hat, einfach mal reinschnuppern, ist vielleicht nicht für jeden was, aber man nimmt was mit. Und jeder, das, was er dann gerade braucht und dann öffnest du dir gerade neue Bereiche. Weil so eine Partitur kannst du mit ganz verschiedenen Tools erarbeiten und eben den Zugang finden. Es gibt auch Kollegen, die lesen einfach nur die wie im Buch und die haben das. Die müssen auch nicht mehr aufschlagen. Auch Celi Bidake, ich finde das faszinierend. Wenn du die Proben anschaust, wenn es Mitschnitte gibt, das ist faszinierend. Oder auch andere Kollegen, die wissen jeden Takt und die müssen bloß immer fragen, wo sind wir jetzt gerade, wenn's große Sachen sind, welche Taktziffer jetzt gerade ist.
Ja, da gibt's so eine ganz spannende Probe von Karajan.
Die kenne ich nicht, oder?
Ich weiß gerade nicht mehr, welches Stück es ist. Auf jeden Fall, der blättert nicht einmal, sondern fragt, glaube ich, ein, zweimal nach, wo wir gerade sind. Und dann sagt er, okay, Takt 38, wir fangen an, hebt du an. Und dann wird schon losgelegt, egal, wer dabei ist oder nicht.
Ja, das ist schön bei solchen Dirigenten, auch bei Chili Vidake, die meinen dann, dass die Musiker wissen, wo man ist.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber das ist toll. Der Konzertmeister ist dann so eingegroovt oder die sind so abgestimmt, dass er dann immer kurz sagt, ja, 2 vor A und dann weiß jeder. Obwohl er es gar nicht sagt. Also er hebt dann wirklich seinen und dann weiß jeder, okay, da will er wieder beginnen. Ja, ist schon faszinierend.
Aber es ist total spannend, wenn ich mir überlege, wenn ich das so an meiner Freitagsprobe einfach mal so mache, einfach so Taktzahl und sofort los. Also eigentlich müssten wir es mal machen, ne? Weil dann entweder hältst du sie alle wirklich dabei oder sie schalten komplett ab, weil sie sagen, jetzt ist er völlig durchgeknallt irgendwie und gibt uns überhaupt keine Chance dabei zu sein. Also ist halt immer so eine Sache.
Das ist ein guter Tipp grundsätzlich für alle Dirigentinnen und Dirigenten, die zuhören. Sag die Taktzahl oder den Buchstaben erst, wenn du dann beginnst oder wenn du drüber redest. Aber wenn du jetzt allgemein was sagst, was passiert ist oder so, da habe ich mich oft ertappt. Ich habe dann immer das gesagt und ich habe mir dann angewohnt, wenn, dann sage ich das nur einmal. Und du kannst deine Orchester, da finde ich Michael Stecher, grandioser Probenpädagoge oder sage ich mal mit seinen Ansätzen, dass man einfach wichtige Sachen nicht zu oft sagt, weil das nutzt sich ab und dann hört eh keiner
mehr zu. Ja, richtig. Ja. Aber trotzdem die Zeit geben, wenigstens noch nachzulesen und nicht einfach jetzt. 12, los geht's. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Wie kam es dazu? Und vor allen Dingen, den Namen finde ich total spannend. Was? Warum?
X-Breath.
Ja.
Ja. Also vielleicht erster Teil der Frage. Wie kam es dazu? Ich glaube, ganz unbedarft. Ich könnte jetzt wirklich auch nicht sagen, was mein erstes Video ist. Dann muss jetzt jeder mal draufschauen. Kleine Werbung, was mein allererstes Video war. Das kommt ein bisschen davon, ich habe angefangen, wenn diese Jahreshauptversammlung waren bei den Orchestern, habe ich mein Videomaterial, also ich lasse oft Kamera und Ton mitlaufen von Auftritten und Proben und auch Backstage, klar. Und da habe ich einfach mal angefangen, nicht immer einen Bericht vorzulesen, sondern ich habe, weil ich einfach das so ein bisschen gerne mache, bei iMovie oder halt bei einem Filmprogramm, einfach das ein bisschen zusammenzuschneiden und habe dann das laufen lassen. Ja, das kam gut an, weil du weißt selber, bei solchen Hauptversammlungen, jeder redet, dann kommt der Regent, Vorstand, Kassier. Und ich habe keine Lust, diese Sache da runter zu rattern. Und dann habe ich die Filme gezeigt. Das war so ein bisschen das Filmische, wo mich interessiert hat. Aber habe es nie jetzt öffentlich gestellt, weil das ja intern, das sind Internas, das ist klar für die Vereine. Mhm. Ja. YouTube hat mich einfach interessiert. Ich habe dann YouTube kennengelernt, auch mit ein paar so Vlogs und habe da ein paar Sachen verfolgt. Und dann habe ich halt meinen Kanal eröffnet. Das ist ja alles kostenlos. Und der Name, der ist spannend, ja, X-Breath. Also das X und eben der Atem auf Englisch. Eben Atem, nicht Atmen, ja, weil mich auch schon welche gefragt haben, Stefan, das heißt der X-Breath, nein, X-Breath, also der Atem. Das war einer meiner prägendsten Momente, denke ich, bis jetzt in meiner Laufbahn, wenn man das jetzt schon mal so sagen kann. Das hört sich mal komisch an, aber das war, also dieser Name X-Breath war auch ein, oder war in Alt-Eglosheim, das ist doch eine Musikakademie, Alt-Eglosheim, im Rahmen des Studiums in Augsburg eine Fortbildungswochenende. Und zwar war da der Ansatz, dass man Komponist, Orchester und die Musiker und was darum ist, so ein bisschen zu verbinden, zu vereinen. Und da habe ich Sachen kennengelernt in dieser Fortbildung, die mich motiviert haben, alles, was ich jetzt da in den Interviews kennenlerne und Persönlichkeiten. Also man kann es so sagen, das, was ich gesagt habe, du gehst beim Komponisten an die Quelle, wenn er noch lebt, möchtest du ihn kennenlernen, Dann Atmung, das hat mich seit ich ja eben meine Blockflöte wahrscheinlich dann gespielt habe, beschäftigt und beschäftigt mich jetzt immer bewusster. Dieser Atemapparat, dann wie wir die Stimme oder halt den Ton rüberbringen ins Instrument oder auch wenn wir singen, das ist jetzt sehr komplex, merke ich gerade. Aber das war der Ursprung und was mich noch bewegt hat, auch, weißt Körpererfahrung. Du machst es ja auch zum Beispiel Wim Hof Methode oder wir haben meditiert. Wir sind morgens um 4:30 aufgestanden, hatten einen echten Shanti aus Indien da. Der hat mit uns dann den Sonnengruß einstudiert oder uns beigebracht. Wir als Musikstudenten voll gebrechlich und da in der Früh meditieren und noch kein Frühstück drin und weißt ja selber, das waren solche Impulse, die mich da zu diesem Namen, weil er viel verbindet. Für mich ist Luft oder Atem so eine ganz, wie soll ich sagen, das ist so ein Hauptding, so ein richtig tiefes Element. Ja, so ein Element, das vieles dann auch verbindet.
Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Wortspiel auch.
Sag, was hast du gedacht?
Ja, Express, ausdrücken. Also, weißt du?
Ja. Nee, toll. Habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, könnten wir auch drauf kommen, ja.
Aber regelmäßig machst du den im Moment gerade gar nicht, oder?
Nee, ich habe vor Corona, ich habe noch ein paar in der Pipeline, aber so professionell wie du, Andi, habe ich das noch nicht drauf. Ich habe es, weil ich weiß, was dazugehört. Also man muss natürlich vorproduzieren, man muss das alles ein bisschen timen und wenn man dann so eine große Zuhörerschaft hat wie bei dir, muss man natürlich auch oder sollte man schon was bringen. Das habe ich jetzt noch nie so. Ich habe es vorgehabt, aber es war noch nicht richtig Zeit. Mein erster Gast war ja dann Thomas Traxel. Mhm. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert in der Musikakademie in Marktoberdorf. Also ich lebe ja in Marktoberdorf, habe da mein Zuhause und da sind sehr viele Workshops, Weiterbildungen und kommen auch internationale Gäste. Und ich war da immer regelmäßig Gast. Ja, wenn vor der Haustür solche Leute sind, Steven Melillo, Rolf Houdin, die ganzen tollen Leute in der Blasmusikszene, dass man da auch die mal befragt. Und das wird halt jetzt immer spannend oder das wird immer aktueller bei mir, dass ich nicht nur drin hocke und zuhöre und dann wieder gehe und gar keine Chance hatte, die irgendwie auch mal persönlich fragen oder was einen interessiert.
Weil du gerade so schön gesagt hast, du ziehst da ganz viel raus oder hast ganz viel rausgezogen, wenn du die Menschen dann auch triffst und die natürlich befragen kannst. Was war so das beeindruckendste Gespräch vielleicht oder die Persönlichkeit, die dich dann letztendlich doch noch mehr beeindruckt hat, als du eigentlich dachtest?
Bis jetzt mein erster Gast, Thomas Traxel. Der hat mich, ich hatte da so eine Ahnung, aber ich habe ihn überhaupt nicht so gekannt. Ja, also da kannte ich andere Interviewpartner viel besser vom Gespräch. Und deswegen war wahrscheinlich auch dann die Überraschung größer. Also wir haben voll angedockt, volle Kanne, auch wie bei uns, kein Vorgespräch, nichts abgemacht oder so, einfach hochgefahren und nach dem Kurs hat er Zeit gehabt, den ganzen Nachmittag. Und er hat mich in dem Sinne erstens mal bestätigt, dass das, was ich da mache, ich meine, weißt du, da fährst du mit einer Kamera hin, mit einem Mikrofon, wie du sagst, triffst den dann live und wir machen das ja nicht, da stimme ich dir zu, wir machen das ja nicht professionell, wie jetzt ein Fernsehteam oder so, wo jeden Tag sowas macht. Und der hat mich einfach bestätigt, dass man offen reden kann, dass man keine Angst haben soll, grundsätzlich auf Leute zuzugehen, dass man alle Fragen stellen darf. Es gibt keine Tabufragen. Und dass man, wenn man eben connected und wenn die Chemie dann stimmt und durchs Gespräch dann das inniger wird, dass man auf Themen kommt, die bei Thomas sehr, sehr tief auch waren. Also da ging es dann um die Inspiration als Komponist, die Quellen, wie er sich inspirieren lässt und auch die Auffassung der Musik und des Lebens schlussendlich. Also wenn man es ganz weit spannt, dann geht ja Musik nicht nur um Musik, sondern auch ums ganze Leben und ums Dasein und was wir hier so auf der Welt machen und diese Sinnfrage und diese ganzen Elemente, die verbunden werden. Ja, Musik ist Leben oder Leben ist Musik. Ich glaube, ein schönes Buch auch von Daniel Barenboim.
Ja.
Und ja, Das
okay. Hat mich beeindruckt. Und was hast du da konkret draus mitgenommen?
Bei Thomas, ja, das, was ich gesagt habe, offener zu werden, nicht alles so eindimensional sehen, sondern du hast deine Vorstellung, du fragst jetzt was und hörst dann aber aktiv wieder zu, reflektierst im Gespräch und merkst, aha, da gibt's noch andere Bereiche. Und verstehst du, was ich meine? Dass man das hat mich durch dieses Gespräch und durch die anderen dann auch und auch jetzt bei dir sensibilisiert, zuzuhören wieder.
Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Also was ich aus dem knappen Jahr jetzt rausziehe, ist eine unfassbare Dankbarkeit, mit so vielen Menschen zu sprechen, die alle was zu sagen haben auf ihre Art und die irgendwas in mir auslösen. Also ich bin aus jedem Gespräch rausgegangen und hatte irgendwie so irgendwas, wo ich mir gedacht habe, da müsste ich nochmal nachdenken, das würde ich gerne nochmal recherchieren, weil so weit habe ich noch gar nicht gedacht, damit müsste ich mich mal beschäftigen. Also das ist echt das Schöne daran. Also ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, dass das so eine Sache ist, die einen dann doch sehr prägt.
Und das sehe ich jetzt gerade, wenn ich so zurückschaue. Ich war ja oft als Klarinettist bei verschiedenen Orchesterprojekten, oder? Auch prägende Sachen, wenn du mitspielst beim World Youth Wind Project, ja, Verena Mösenbichler, Brian Weyer bei dir. Wenn du da in Schladming sitzt und dann kommt Rolf Houdin, Steve Melillo, Orford Reed und du hast gar keine richtige Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Du merkst aber, die hätten was zu sagen. Und jetzt komme ich dann doch auf den Punkt. Dann hat er doch nur sein Werk geprobt, muss es natürlich irgendwie anständig hinbekommen, aber sie hätten viel mehr zu erzählen. Und da war dann, glaube ich, auch schon unbewusst ein Impuls bei mir, da steckt noch viel mehr drin.
Ja.
Und das ist doch grandios, wenn wir diese Menschen oder alle Menschen, die was zu sagen haben, interviewen können, befragen können. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Zeitalter oder so eine Zeitqualität gerade, auch wie du sagst, durch die Medien direkt ins Wohnzimmer zu dem zu kommen, musst das nicht eine riesen Weltreise hinlegen und hast dann schlussendlich die Quelle vor dir sitzen und kannst ihn oder sie befragen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch festgestellt, ich habe, glaube ich, jetzt von allen Anfragen, die ich gestellt habe, erst eine Absage bekommen.
Okay.
Also es sind und da konnte ich es nachvollziehen, ich nenne auch keine Namen, aber es kam dann zurück, grundsätzlich gerne, aber ich habe so viele Videokonferenzen im Moment gemacht, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und kann ich nachvollziehen. Also das war dann so im ersten Lockdown, vielleicht sollte ich es nochmal probieren. Aber sonst habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, selbst wenn das irgendwelche von außen aussehend große, erfolgreiche Menschen sind, die wo man sich denkt, den kann ich ja nicht fragen, bin ja jetzt irgendwie, wer bin ich denn irgendwie? Es kommen meistens nette Antworten zurück. Und also auch jeden da draußen kann ich echt nur bestätigen, nicht so viel drüber nachdenken, einfach mal hingehen und einfach mal Hallo sagen. Es kann ja nichts passieren.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, Andi, ja.
Und weil ich denke mir immer, wenn es gar nichts wird, sende ich es einfach nicht. Das kriegt ja keiner mit.
Ja, hoffentlich sendest du unser Interview.
Ja, ich denke doch. Wo siehst du Handlungsbedarf in der Blasmusik?
Handlungsbedarf?
Außer also bei den Tonarten.
Das haben wir schon besprochen, ja.
Ja.
Ein großer Baustein, denke ich, ist die Ausbildung. Oder? Mhm. Da wird viel, viel gelegt, dass man einfach im Bläserbereich und im Schlagwerk, das, was wir brauchen, auch Streicher, ich meine, wir brauchen ja alles, dass wir da einfach gute Ausbildungskonzepte haben, egal ob es privat ist oder öffentlich in Kommunen, egal welche Trägerschaft, dass wir gute Lehrerinnen und Lehrer haben, gute Konzepte, dass wir die Prüfungen ein bisschen weiterdenken, wenn welche sind, dass die auch, sage ich mal, die Kinder und die Jugendlichen voranbringen. Gutes Beispiel hier in der Musikschule in Füssen. Ein Kollege von mir, der Markus Thaler, hat hier die Mini-Bläser installiert. Das ist nach einem knappen halben, dreiviertel Jahr einfach schon zusammenkommen. Ensemble, ja. Dass man schon den Geschmack eben kriegt als Jugendlicher oder als Kind. ja, ich kann nicht nur allein spielen, sondern auch zusammen. Und das macht ja auch das Blasorchester aus, dieser Farbenreichtum und diese Schwingung, ja. Dass wir das so früh wie möglich schon verankern, dass die gar nicht anders können. Klar, es gibt die Beispiele, die ganzen in Amerika oder in den USA, die Highschool-Bands und so, da sind wir natürlich noch ganz weit weg, aber wir können es außerhalb der Schule auch regeln, dass die Vereine Mut haben, gute Lehrerinnen und Lehrer anzustellen oder zu fragen, dass man zusammenlegt, dass eben nicht nur ein Fagottlehrer im ganzen Allgäu ist, sondern dass Fagott, Oboe, Englischhorn, Altklarinette, Bass, Kontrabass, Klarinette, dass alles abgedeckt wird. Das wäre doch klasse, dass auch im Mittelstufenorchester eine Bass-Klarinette, ein Bariton-Saxophon Standard ist. Und das ist auch nur Gewohnheit. Und wir sind auf einem guten Weg, aber das braucht noch sehr lange, da bin ich bei dir, weil ein Fagott in einem normalen Dorf einfach bis jetzt noch nie den Platz gefunden hat. Und wenn es auftaucht, dann fragt jeder, was ist denn das?
Ja, es kann ja auch nicht so gut mitmarschieren. Vielleicht ist das Problem. Nein, Spaß.
Ja, alles möglich.
Aber da tun sich gerade zwei Fragen in mir auf. Erstens, müssten Vereine dann einfach besser zusammenarbeiten, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass jeder für sich guckt und irgendwie auch manchmal so ein Konkurrenzding draus gemacht wird. Gerade so der Nachbarverein und also ich habe das mal erlebt, dann gab es eine Bläserklasse, da haben sich zwei Vereine zusammengetan und das lief super, bis dann die Vorstandschaft in dem anderen Verein gewechselt hat und der Vorstand gesagt hat, nö, machen wir nicht mehr, weil wir machen lieber unser eigenes Ding. Wir haben Angst, dass dann irgendwelche zu euch gehen und so. Und das war völliger Quatsch. Aber das war dann so ein Paradebeispiel, wo ich mir gedacht habe, darum geht's doch gar nicht. Jeder hat doch im Endeffekt das gleiche Problem. Wir müssen gucken, dass die Jugend nachkommt. Warum kann man das dann nicht zusammen machen? Dann geht halt mal irgendeiner, weil die beste Freundin von dem anderen Verein ist, darüber und dann geht aber, also darum geht es doch nicht. Es geht doch um die Sache.
Genau, bin ich voll bei dir. Ich habe positive Erlebnisse schon gehabt, dass Vereine, Kapellen zusammenarbeiten. Ich als Lehrer werde auch aktiv dazu beitragen. Ich gebe immer die Tipps an die Jugendleiterinnen und Jugendleiter oder Dirigenten, dass sie sich breiter aufstellen sollen, somit wird die Qualität besser und es ist immer eine Win-to-Win-Situation. Weil du musst ja auch sehen, es gibt dann eben Ausbilder, die brauchen ihre Schülerinnen und Schüler und wenn wir das zusammenlegen, dann kannst du den oder die holen und dann sind halt 3-4 Vereine mit 20, 30 Schülern am Start und dann bleibt er da auch und auch länger und dann sagt er, hey, ich komme gerne, weil ich genügend Schüler habe. Das glaube ich, ändert sich schon ein bisschen. Das Denken auch, wie du sagst, das Herangehen, wie man das macht, wie man das aufstellt. Da bin ich auch bei Alexandra Link, auch ganz wunderbar, was die für eine Arbeit leistet und auch mal über die Grenzen hinweggeht und fragt, wir müssen doch nicht immer, wenn ein Verein fast am Zerbrechen ist, dann lass uns doch wenigstens zusammenarbeiten. Muss ja nicht gleich fusionieren sein und neuer Name und alles. Einfach nur mal die Augen ein bisschen nach links und rechts wieder öffnen.
Genau.
Also da können wir auf jeden Fall viel machen und wir müssen aufpassen, dass wir grundsätzlich bei der Musikausbildung nicht klar, jetzt durch Corona, ich meine, jetzt wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt, aber wir müssen schauen, dass die Ausbildung ihre Qualität behält und dass wir da gestärkt zusammen an einem Strang ziehen. Das ist unsere Zukunft. Das ist auch so ein plakativer Satz, aber da bin ich mal da, wo ich ihn wirklich sag, die Jugend ist unsere Zukunft und die Orchester brauchen die Leute, dass die dazukommen.
Ja. Meine zweite Frage, die ich im Kopf hatte, war, und das wird mir immer mal wieder geschrieben, wenn ich Menschen wie dich aus Süddeutschland habe, kommen dann ganz viele, also was heißt viele, aber es kommen dann immer so einige Nachrichten aus dem Norden und sagen, ja, das ist im Süden alles besser, weil die Blasorchester da eine ganz andere Stellung haben als im Norden. Und da muss ich dazu sagen, ich merke das schon in Hessen jetzt. Also ich komme ja eigentlich aus dem Rand Bayern. Da ist das, also nochmal anders als bei euch, muss man einfach dazu sagen, also wir sind teilweise froh oder wenn wir überhaupt einen Raum gestellt bekommen. Ich weiß, dass es im südlicheren Deutschland, wenn da manchmal Probe Lokale hingezimmert, da träumt jeder davon. Das braucht man bei uns überhaupt nicht anfangen. Und in Hessen ist da teilweise Ende Gelände. Dann kommen halt die Posaunenchöre. Und je weiter du hochgehst, desto weniger, glaube ich, also ganz oben weiß ich es zu wenig, aber von den Nachrichten, von denen ich immer wieder bekomme, ist halt der Stellenwert nicht so groß. Was würdest du da drauf jetzt sagen, dass was da, wie man das vielleicht verbessern könnte?
Dafür bin ich zu wenig im Norden ansässig. Klar, es ist für mich Alltag. Ich bin so aufgewachsen und ich würde es schon zum Teil unterschreiben, dass das hier viel mehr ist. Allein, dass jedes Dorf, also 99%, jedes Dorf hat eine Blaskapelle. Und es gibt sogar Gemeinden, also du hast eine Hauptgemeinde und die besteht aus zwei Ortsteilen oder aus zwei Teilen und die haben auch eine Blaskapelle. Sowas wie in Thorn gibt es jetzt, glaube ich, nicht in Bayern. Das habe ich mich auch schon mal gefragt, weil in Thorn in den Niederlanden gibt es ja einen Ort mit zwei Blasorchestern. Ja?
Ah, doch, das kenne ich. Haben wir hier auch. Bei Aschaffenburg nennt sich Bessenbach. Also Bessenbach ist lustigerweise besteht aus drei Ortsteilen, aber sie haben vier Musikvereine.
Wow. Okay. Ja, und das ist bei uns halt echt flächendeckend. Und klar, das ist total integriert. Kirchliche Festivitäten und auch weltliche wird immer gespielt und das gehört dazu. Und das ist im Norden anscheinend weniger von der Dichte her. Wie die Akzeptanz ist und die Tradition dazu, kann ich nicht sagen. Wie man es verbessern kann, ich denke auch, was ich jetzt gerade lese, Neugründungen, das ist doch auch spannend, dass man das nicht einfach jetzt sagt, na, es ist es halt, man sagt, es ist jetzt so und warum nicht Neugründung? Dass man einfach sagt, wenn eben gutes Musikschulwerk oder gute Jugendförderung ist, dass man dann sagt, komm, in 2-3 Jahren wollen wir das neues Orchester da gründen. Das wäre doch auch mal ein Ansatz.
Wie siehst du das Image der Blasmusik?
Das Image. Also grundsätzlich sind wir breit aufgestellt. Wenn wir jetzt sehen, böhmisch, mährisch, kleine Gruppen, große, bis zum symphonischen Blasorchester. Und wenn ich es jetzt weltweit sehe, toll, tolles Image. Bläsermusik, ich nenne es jetzt Bläsermusik. Blasmusik, weiß nicht, meinst du konkret oder... Ich sehe jetzt, wenn Bläser Musik machen, oder meinst du noch spezieller?
Ich habe das fast mal so aufgemacht. Was du da draus jetzt machst, überlasse ich dir.
Ja, dann möchte ich mich nicht so einschränken. Dann sage ich Bläsermusik. In allen Facetten und da haben wir ein tolles Image. Kann ich mich, also ich habe bis jetzt, weil das gleicht, oder was heißt nicht, das gleicht das nicht aus. Wir haben so tolle Bereiche vom Oktoberfest bis zur Carnegie Hall. Und da spielt auch nicht nur Ernst Mosch, sondern auch Johann de May mit dem Wind Symphony und andere tolle, tolle Orchester. Also was wollen wir grundsätzlich? Haben wir, glaube ich, ein tolles Image.
Wie siehst du die Rolle der Klarinette im Blasorchester und beziehungsweise für Dirigenten, die sich jetzt fragen, was sind denn typische Fehler, die man vermeiden könnte? In Richtung Klarinette.
Also die erste,
ja?
Ja. Okay. Also der erste Teil ist spannend, weil jeder Komponist sieht es ein bisschen anders. Sehr interessant, wie man dann die Instrumente eben einsetzt. Und bei der Klarinette, finde ich, kann man, ich nenne es auch wieder keinen Namen, grundsätzlich wünschte ich mir, dass die Funktion oder eine Klarinette ist so vielschichtig. Also dass die Klarinette noch mehr kann und dass man das auch versucht einzubauen in den Kompositionen.
Das also heißt, was fehlt dir da konkret?
Mir fehlt zum Beispiel, dass wir auch mal jetzt habe ich ein tolles Orchester vor mir, dass wir auch mal ein bisschen mehr separieren. Zum Beispiel Solo-Klarinetten nur 1-2 und dann 1-2-3-4, dass wir mehr rausholen, ein bisschen breiter werden. Mit Bassklarinette und eben, ich erwähne es wieder, mit Kontrabassklarinette. Die Klarinettenfamilie an sich, dann noch Altklarinette, S-Klarinette, ganz klar, dass wir da, wenn wir es haben, noch mehr zum Zuge kommen und dass man dann hört, hey, ich habe ein tolles Beispiel. Hört euch bitte mal einen Klarinettenchor an. Wer das noch nicht gemacht hat, einfach eingeben, Klarinettenchor, gibt wunderbare Aufnahmen, dass man das einfach mal gehört hat. was machbar ist nur in der Klarinettenfamilie. Ich selber im Studium hab an einer Produktion mitmachen dürfen, von unserem Professor aus eine Studioproduktion plus Konzerte. Wir haben von Pink Panther bis Mozart alles gespielt. Und die Leute sind draußen und haben gesagt, wir haben noch nie sowas gehört. Es war auch noch nie. Klarinettenchor hat keine Tradition. Sowas wie Brassband gibt's auch im Klarinettenbereich. Also,
schwer vorstellbar für einen Blechbläser.
Hörst dir an. Und das, was ich gesagt habe, was ich da so ein bisschen fordere, heißt aber auch, dass dann mal zum Beispiel das Blech oder der Rest vom Holz auch dann ein bisschen zurückgeht oder auch mal nicht spielt. Das ist aber so eine grundsätzliche Sache, wo ich sage, hey, man könnte noch mehr Farben rausholen und den Mut haben, Sätze oder eben die Familien alleine spielen zu lassen. Ist mir schon klar, dass das vielleicht nicht ganz so populär dann ist, wenn man es nicht hat.
Aber liegt das, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis, liegt das nicht wieder daran, dass zum Beispiel in einer Oberstufenorchester kann ich Dinge voraussetzen und da werden einfach Dinge vorausgesetzt. Diese Besetzung muss da sein. Alles unten drunter wird ja schon, sind wir mal ehrlich, schon so geschrieben, dass es irgendwie jeder spielen kann, ob der jetzt 4 Klarinetten oder 12 hat.
Ja, richtig.
Dann wird halt hier irgendwo gedoppelt und dann gibt es hier noch Stichnoten, egal ob das irgendwie klangtechnisch Sinn macht, sondern Hauptsache, es fällt nicht weg irgendwie.
Ja. Man dürfte es eigentlich nicht spielen. Das, wenn man rigoros ist, darf man es nicht spielen. Aber das ist natürlich so eine Sache, ganz klar. Das machen wir jetzt nicht heute auf das Fass.
Da kommen wir mal. Nein. Da machen wir mal irgendwann eine extra Folge, da laden wir noch ein paar ein und dann diskutieren wir 4 Stunden und kommen trotzdem zu keinem Schluss.
So einen Stammtisch, einen virtuellen.
Das können wir gerne mal machen. Das leiere ich gerne mal an. Aber jetzt nochmal.
Die zweite Frage, was war das noch mit?
Genau. So ein, zwei praktische Tipps aus Klarinettensicht, was man. Was sind typische Fehler, was man vermeiden kann? Oder welche, wenn jetzt ein Dirigent sagt, da habe ich ja heute wenigstens was mitgenommen, das kann ich gleich mal, wenn am Freitag Probe wäre, am Freitag losfahren.
Also, lass die Klarinetten tief einspielen. Einfach alle Klappen zu und einfach mal, wenn sich jemand wenigstens so einspielt, dann ist die Klarinette warm. Das ist einfach physikalisch so, das tiefe E, ja, das sind alle Klappen zu, der tiefste Ton auf der deutschen B-Klarinette, dass er da einfach mal einen Ton aushält, soll er allen weitergeben, dann ist er schon mal grundgestimmt. Weil das ist oft ein Problem bei den Klarinetten, wenn die Basis nicht so stimmt, dass wir uns schnell verstimmen und dann wieder Birne hoch und Birne runter, wenn ihr das seht. Das ist vielleicht so mal ein Alltagstipp. Einfach die tiefen Töne aushalten lassen, dann ist das Instrument warm. Ja, das wird einfach dann gleichmäßig warm vom Mundstück bis zum Becher runter. Stoßen, binden finde ich immer ein ganz tolles Rezept, wenn ich Technikstellen habe, die jetzt gebunden sind, zuerst stoßen und wenn sie gestoßen sind, zuerst mal binden lassen. Also immer umgekehrt, das wirkt auch Wunder. Dann, klar, bei Trillern erstmal den Grundton und dann schauen, was kommt und nicht irgendwie Wirrwarr. Ich finde, Triller auch, betrifft ja nicht nur die Klarinette, aber Triller können auch kultiviert gespielt werden. Und dass man einfach mal den Musikern sagt, das ist nicht einfach nur ein Finger bewegen, sondern das ist entweder jetzt gleichmäßig oder er wird schneller oder er wird langsamer. Das kann man auch gestalten. Das ist zum Beispiel so ein persönliches Ding, wo ich immer Wert drauf lege bei Satzproben oder bei meinen Orchestern, dass die Triller koordiniert sind.
Ja, also ich habe für mein Böhmisches-Orchester habe ich, glaube ich, zur zweiten CD habe ich ein Schlagzeug-Solo geschrieben. Für unseren Schlagzeuger und nennt sich Wirbelwind. Und das ganze Ding fängt mit einem Tuba-Triller an. Und das war so lustig, weil einfach die Tubisten mich völlig fragend angeschaut haben. Was soll, warum? Yeah. Und das sah halt echt nur so aus. Also Finger bewegen, so viel zum Thema Triller kultivieren. Aber der Effekt war da, es war alles cool. Aber es war schon lustig irgendwie.
Schön. Ja, was fällt mir noch ein, so auf die Schnelle, dass man einfach die Blätter immer anspricht. Ja, also bei Klarinetten und Saxophone. immer ansprechen, habt ihr neue Blätter eingespielt? Das ist so ein Grundsatzding. Blätter nimmt man nicht aus der Verpackung und die halten dann 2-3 Monate, Jahre. Was? Nein, es werden Blätter eingespielt. Das muss jedem klar sein. Das ist so ein Grundding, das kann jeder Dirigent und Dirigentin einfach weitergeben, wenn die Konzertphase beginnt, wenn die Stücke ausgeteilt sind, dass man auch die Blätter sortiert und neu einspielt, abwechselt und dann kommt man zu einem Konzertblatt und dann rauschen die auch nicht mehr so oft und quietschen nicht mehr so oft und sind einfach eingespielt. Das muss man machen. So ein Blechmundstück, das sollte immer gleich klingen. Aber die Lippen werden bei euch natürlich eingespielt, aber bei uns wird das Blatt eingespielt.
Ja. Oder das Mundstück ist zu, weil es nicht sauber gemacht wurde. Kommt sehr selten vor, aber hatte ich auch schon mal. Habe ich mal reingeguckt, dachte mir, kein Wunder, dass du da, also naja, egal. Kannst du noch irgendwas zum Stoß sagen? Weil ich finde, Stoßen, Klarinette ist ja auch immer so ein bisschen, der kann auch manchmal nicht so schön klingen.
Das stimmt, ja. Also grundsätzlich, die Zunge sollte ans Blatt kommen. Das hat mich selber erstaunt durch meine Workshop-Tätigkeiten, dass es einfach Instrumentalisten gibt, die mit der Zunge an Gaumen oder nicht ans Blatt kommen. Und am besten nur die Zungenspitze. Ja, das kann jeder auch für sich mal selber jetzt so nachfühlen. Ja, kleiner Finger an die Zungenspitze. Da sollte die Zungenspitze ans Blatt vorne hinkommen. Und zwar auch vorne an die Blattspitze, ein bisschen unterhalb, nicht ganz hinten, weil dann auch wieder zu viel Blatt berührt wird. Das sind jetzt mal so die ist schon ein bisschen detaillierter, aber dass man da auf jeden Fall sensibel ist. Und von der Schnelligkeit her, immer zuerst die Luft, dann die Zunge. Aber ich glaube, das ist auch was, wo beim Holzbereich, was du vielleicht gerade so ansprichst, dass es nicht so hart klingt und so, ja, weiß nicht, wie man es noch nennen kann, aber dass es locker und leicht klingt, dass ein Chiocoso hüpfend klingt, dass einfach zuerst die Luft die Zunge trägt. Das ist ein Grundsatz. Und dass man denen zuerst sagt, halt erst aus und dann kommt die Zunge ans Blatt hin. Und nicht andersrum, dass die Zunge zuerst da ist, sondern zuerst die Luft, dann schwingt das Blatt und die Zunge unterbricht nur leicht das Blatt. Das sage ich meinen Schülern am Anfang immer, wie wenn du einen Wasserhahn laufen lässt und dann deinen Finger ganz schnell hin und her. Aber der Wasserhahn läuft weiter. Außer du hältst die ganze Hand runter und dann haben wir dieses harte Anstoßen. Wir wollen aber was Leichtes, Lockeres. Oft, nicht immer.
Also quasi wie bei uns Blechbläsern. Das sollte das ja genauso eigentlich sein, dass die Zunge nur unterbricht. Haben wir auch nicht
richtig.
Immer.
Aber, ja, richtig. Ja.
Hast du eine Tagesroutine für dich? Oder ist jeder Tag anders?
Ich habe mal vor einem guten Jahr jetzt oder schon länger dieses intermittierende Fasten kennengelernt. Mhm. Das ist eine tolle Routine. Das ist auch ein bisschen dem Dirigentenjob geschuldet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt abends doch, sage ich mal, Energieverbrauch. Und dann isst man halt vor einer Probe und nach der Probe isst man vielleicht mal was. Mhm. Und ich habe mich immer geärgert. Und das, also ich habe mir das nicht in die Tasche. Ich habe einfach gedacht, komm, wenn du abends dann was isst, dann in der Früh mal nicht und vormittags auch nicht und dann vielleicht mittags auch noch nicht. Und da habe ich dieses intermittierende Fasten kennengelernt. Das ist so eine Routine, dass ich einfach 13, 14 Stunden nichts essen möchte.
Machst du das jeden Tag? Also machst du das immer oder sind das nur Phasen im Jahr?
Das sind nur Phasen, ganz klar. Okay. Ich glaube, beim Fasten spricht man auch drüber, dass man das nicht zu lang machen soll. Gibt verschiedene Ansätze, aber ich merke das schon, das kannst nicht ein ganzes Jahr durchziehen. Mhm. Das nennt man ja dann im Fachjargon dann auch so Cheat Days oder dass halt auch mal wieder was umgestellt wird. Also das ist so eine kleine Routine, die möchte ich mir beibehalten, weil das ist echt klasse. Der Körper braucht nicht so viel Nahrung. Ich trinke dann viel Tee, zum Beispiel, das habe ich jetzt auch angefangen, Matcha-Tee, das liebe ich, so einen Grüntee, den trinke ich dann gerne und halt kein Essen. Sonst Routine, so weit wie du bin ich noch nicht, aber das mache ich schon sehr lange, auch von meinem Vater kennengelernt, der macht immer heiß-kalt duschen, ich mache einfach kalt duschen. Das ist für mich ganz normal, das fällt mir dann auf, wenn ich dann, wo es noch war, im Freibad oder im Hallenbad, wenn andere dann duschen, sagen, hey, Stefan, dusch dann fast nur kalt. Ich dusche normal, mit Shampoo und so. Und dann danach gibt's 1-2 Minuten, wenn ich gut drauf bin, nur eine kalte Dusche.
Ja.
Das ist klasse. Das ist in der Früh oder wenn ich halt dann dusche, auf jeden Fall eine Routine.
Okay.
Sonst, nee, dann bin ich flexibel. Beim Buchlesen nicht immer zu den gleichen Zeiten. Mal das machen, laufen, laufe ich auch gerne, aber ich will mich nicht dann da unter Druck setzen, dass ich diese Aktivität zu diesem Zeitpunkt immer machen muss.
Okay.
Ja.
Okay. Ich mache am Ende immer eine Schnellfragerunde.
Das heißt,
ich gebe dir Antwortmöglichkeiten vor, du suchst dir eine aus.
Okay.
Oder ich habe eine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Gucken wir mal. Also, du wirst leider krank für dein Auswahlorchester. Wen würdest du anrufen? A. Franco Cesarini, B. Alex Schellings oder C. Maurice Hammers?
Also ich kann es nur A, B oder C sagen.
Ja, oder du kannst ein D noch einfügen. Weiß ja nicht, was du da noch...
Also ich würde auf jeden Fall alle drei anrufen und dann, wer zusagt, kommt. Ganz klare Geschichte.
Ja, aber wen würdest du als erstes anrufen? Weil du musst ja damit rechnen, dass der ja gleich zusagt.
Zuerst C, Maurice Hammers.
Warum?
Das ist dann mein... Also ich habe gesagt, mein erster war Thomas Ludescher, der mich dann so im Studium begleitet hat. Und Maurice Hammers ist dann mein richtiger Lehrer in dem Sinne, dass er einfach viele Bereiche bei mir auf den Weg gebracht hat. Auch solche Sachen, er hat mich gecoacht bei meinem ersten Verein. Das ist so prägend. Er kennt mich sehr gut. Er wüsste dann, was ich für ein Programm vorbereitet habe. Und er würde bestimmt, wenn er einspringt dann für mich, das so in dieser kurzen Zeit hin oder übernehmen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil er mich am besten kennt von allen dreien.
Okay. Wenn jemand ein Stück über dich schreiben sollte, wer wäre das? A. Rolf Rudin, B. Steven Melillo oder C. Johan de May?
Wer war nochmal A?
Rolf Rudin.
Rolf Rudin. Das ist echt schwer, Andi. Das ist fies. Das.
Ich habe nur gesagt, das ist eine Schnellfragerunde, nicht, dass es einfach ist.
Ja, richtig. Dann würde ich mich auf Steven Melillo fixieren, ja.
Wieso?
Ja, auch persönlicher Kontakt, den kenne ich jetzt von den drei Herren, die alle fantastische Musik schreiben, ja. Am nähersten, ich hatte auch, das ist zum Beispiel, das kann ich schon mal verraten, das liegt in der Pipeline, ich habe ein Interview mit Steven Melillo, auch ewig lang in der Musikakademie, wir haben die Zeit vergessen, aber ich habe das noch nicht mit Untertitel versehen, deswegen, das ist so eine Arbeit. Dann habe ich europäischen Erstwerk bei ihm aufführen dürfen, 7 glückliche Jahre. Und somit würde ich ihm jetzt den Vortritt lassen, okay, weil es auch eine persönliche Geschichte ist, eine Verbindung ist und jetzt aus dem Herzen raus, Steven.
Okay, wie wäre so ein Stück dann angelegt? Du musst ja dich beschreiben. Ja.
Ja, dann würde ich schon so ab Geburt an starten. Vielleicht sogar vor der Geburt. Sowas, wie ich im Gespräch auch so angedeutet habe, dass es nicht nur speziell um mich geht, sondern um das Leben.
Okay.
Um das wunderbare Leben mit den ganzen vielen Facetten und somit auch mit den Farben, die ein Blasorchester meines Erachtens immer noch sehr intensiv und anschaulich rüberbringen kann. Das würde ich mir wünschen, wenn Steven einen Auftrag bekommt, dass er über mein Leben schreibt, in dem Sinne, wie das Leben verläuft von der Geburt an und natürlich mit ein paar Eindrücken von mir, wenn ich ihm das mitgeben darf. Sonst hat er auf jeden Fall freie Hand.
Okay. Spielen oder dirigieren?
Dirigieren.
Okay. Der eindrucksvollste Moment in deiner Musikerkarriere?
Hat auf jeden Fall Also da gibt's viele Momente, ganz klar. Und da überwiegen auch die Momente beim Dirigieren. Mhm. Und wenn ich jetzt so überlege, das ist mit meinem Kreisblasorchester, wenn ich das so nennen darf, weil ich das quasi so nach der Neugründung jetzt schon länger habe. Das ist der Moment bei einem Wettbewerb, wenn du monatelang, also wie gesagt, es gibt mehrere Momente, die dann vielleicht ähnlich sind, aber der, den ich jetzt gerade vor Augen habe, wenn du monatelang auf einem Wettbewerb hinprobst, mit Tryout-Konzert, mit Gala-Konzert, aber bist dann im Wettbewerb auf einer super wahnsinnsgroßen Bühne und weißt gar nicht mehr, dass es ein Wettbewerb ist, sondern du musizierst einfach. Und das hat was mit dem Werk Testament zu tun, von David Maslanka. Und wo in der Mitte vom Stück die Welt zusammenbricht und du als Dirigent mittendrin bist und denkst, es bricht echt alles zusammen, die Musiker geben alles. Und dann am Schluss des Werkes du so versöhnlich und so friedvoll da bist und, sag ich mal, gefühlt Minuten kein Applaus kommt, weil alle so gefesselt sind und so von der Musik beeindruckt oder jeder nimmt das mit, was er da gerade erlebt. Mhm. Das war einfach mit dem Werk Testament und dem Kreisblasorchester. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Aber es gibt mehrere Momente, wo mit Stücken und der Atmosphäre du einfach sagst, Wahnsinn, dass Musik sowas bewirken kann.
Mhm. Sehr schön. Dein Lieblingskomponist in der Blasmusik? Du hast vorhin gesagt, du guckst auch nicht nur in deinen Lieblingskomponisten, deswegen wird es ja was geben. Ich habe genau aufgepasst, dass du das vorhin gesagt
Stimmt.
hast.
Stimmt, da hast du richtig. Also, wenn wir über Originalwerke sprechen, dann ist es bis jetzt Guido Rennert. Das okay. ist für mich einfach ein wunderbarer deutscher Komponist, der eine wahnsinns interessante und intensive Klangsprache in seinen Werken spricht.
Okay. Oder liegt es daran, dass er auch Klarinettist ist?
Nein. Du würdest auch, glaube ich, nicht, du würdest, glaube ich, nicht denken, dass er Klarinettist ist.
Nee, da wird man nicht denken.
Genau. Und mein erster Kontakt zu Guido war auch nicht über Klarinette und so. Und ich wusste, ich habe es vielleicht gelesen, aber ich bin als Dirigent zu einem Komponisten gegangen, ohne dass er jetzt Klarinettist ist. Ich habe von ihm Werk gehört, New York. Das lohnt sich auch anzuhören. Das ist ein älteres Werk von ihm. Und das habe ich gehört 2009 im Winter, das weiß ich noch, mit einer Aufnahme von, ich glaube, Deutsche Bläserphilharmonie und Ratzig. Könnte sein. Kann mich auch täuschen. Und da saß ich vorm CD-Spielen und habe gedacht, wer ist das? Wer schreibt solche Musik und den Ground Zero und diesen Anschlag auf New York? Oder wie kann man das so verpacken, dass du dran sitzt und denkst, wow, ich bin mittendrin. Das ist dann Filmmusik und Musik und alles, was dich berührt. Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Seitdem hat er mich noch nicht losgelassen. Also mag okay. ihn sehr.
Cool. Das Werk durfte ich, ich glaube, 2010 spielen. Also
New York.
Ja.
Hey, klasse.
Also schön. Mega schönes Stück. Ja. Okay, zwei habe ich noch. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. gesehen haben?
Buch, meine Herren, das ist natürlich auch so viele Bücher und ich habe noch nicht alle Bücher gelesen, wahrscheinlich die auf mich zukommen, die ich noch lesen werde, wo ich dann auch empfehlen kann. Das ist jetzt was Persönliches, wo ich so aus dem Bauch raus sage, das ist Der friedvolle Krieger von Dave Milham, glaube ich. Milham.
Okay. Genau.
Da gibt es einen ersten Teil und ich bin jetzt gerade dran am zweiten Teil, aber der erste Teil, der hat mich sehr beeindruckt. Geht natürlich auch ums Dirigent sein und Lehrer sein, das einen dann schon bestätigt oder auch hinterfragt und wieder Impulse gibt.
Okay.
Film. Boah, da ich bin ja, ich schau alles. Ich schaue von Blockbuster bis zu Reportagen und darf ich zwei oder?
Ja, da, natürlich.
Also, welche Filme ich öfters anschaue. Ich schaue ja selten Filme öfters an. Ich verstehe auch Leute nicht, die dann Filme 4, 5, 6 Mal anschauen. Aber der hat mich so gecatcht und es hat nicht nur was mit der Musik zu tun und mit dem, wie Hans Zimmer arbeitet oder was er da versucht hat zu machen. Aber das ist auch ein Aspekt, warum ich diesen Film öfters anschaue und die Filmmusik auch genial finde. Das sollte sich jeder mal zu Gemüte führen, ist Batman. Aber da bin ich jetzt auch schon wieder zu schlecht. Das ist nicht der aktuellste, sondern Dark Knight, glaube ich.
Ja, der zweite, ja.
Wo er eben versucht, mit diesen Subtönen diese Atmosphäre da über Minuten aufzubauen. Ja. Ansonsten.
Also ich habe da mal eine ganz kurz zu dem Film, ich habe da mal eine spannende Doku von ihm gesehen, wo er erklärt, wie er das Thema für den Joker versucht hat zu komponieren, weil er sich gedacht hat, dass das so ein anarchischer Charakter, der eigentlich auf alle Regeln scheißt und völlig unberechenbar ist. Und das Thema besteht ja quasi nur aus einem Ton auf der Cello-Seite. Und
richtig.
Der zieht den ja langsam hoch und dann wird der Cellist irgendwie auch interviewt und beide erzählen halt, dass der völlig wahnsinnig geworden ist irgendwann. Weil, nee, so nicht. Also die haben, glaube ich, Stunden dafür gebraucht, bis dieser Ton genauso war, wie er sein sollte. Also
klasse.
Ja.
Ja, fühlt man echt. Grandioses Werk. Ich finde Reportagen über die Berliner Philharmoniker oder grundsätzlich über symphonische Orchester sehr spannend. Ja, sowas schaue ich mir super gerne an. Über Dirigenten, ganz klar. Im Garten des Celi Bidake. Das ist ganz klar, das schaue ich mir dann tatsächlich auch schon zum 15., 20. Mal an, weil mich das einfach fasziniert, solche Persönlichkeiten, die filmisch begleitet werden. Mhm. Wenn du einfach siehst, wie er dann auch privat seine Schüler nach Hause einlädt, wenn sie schlafen, essen bei den großen Leuten, wenn sie musizieren, wenn sie experimentell, das ist so eine tolle Szene aus dem Garten des Sergio Celibidache, wenn sie einfach experimentell dirigieren. Nur Aufschlag und es ist keine Noten da. Jeder darf spielen, was er möchte. Mach das mal mit deinen Orchestern. Wenn du ganz mutig bist, sagst du, ihr dürft Töne spielen, was ihr wollt, ihr schaut nur auf meinen Schlag. Das heißt, du dirigierst Vierviertel, du dirigierst Fermaten und sie dürfen spielen, was sie wollen. Der eine hält aus, der andere hoch, tief. Mach das mal. Das macht man nicht oft. Man muss es gut einsetzen. Aber da habe ich das gelernt. Macht er auch. Einfach im kleinen Kreis. Das öffnet dir neue Welten. Das ist grandios.
Okay, probiere ich mal aus. Die Doku kenne ich auch gar nicht. Die muss ich mal gleich nachgucken.
Gerne. Ja, mach das.
Okay, welche Aufnahme sollte man mal gehört haben? Ein Tipp für die Hörer.
Ja, habe ich vor kurzem mal drüber nachgedacht, weil ein Kollege mich angesprochen hat. Was würdest du empfehlen? Ich empfehle auf jeden Fall alle Aufnahmen von Tokyo Kusai Wind mit Orphan Reed.
Okay.
Und mit Frederick Fennell. Jetzt nicht nur alle von Tokyo Kusai, aber mit Reed, mit Fennell. Das sind für mich einfach ganz, ganz tolle Zeitdokumente mit den Klassikern, wie wir vorher gesagt haben, mit vielen Klassikern der Blasorchesterliteratur. Das muss man gehört haben, finde ich. Das sind so richtige Klassiker. Die müssen nicht unbedingt jetzt im Regal alle stehen, weil auch Percy Grainger-Aufnahmen, hör dir die Grainger-Aufnahmen an mit Frederick Fennell, auch die Holst und das wäre so ein Tipp für mich. Und es gibt auch wieder, wie bei den Komponisten, ganz viele andere CDs und Aufnahmen, die ich empfehlen kann. Aber wenn, lass uns das stehen, Tokio mit Fennell, Reed.
Ja. Okay, cool. Stefan, was sind deine persönlichen Wünsche für die Zukunft und für die Blasmusikszene? So zum Abschluss.
Also für mich persönlich, dass mein Leben so bunt bleibt und dass ich kreativ weiterarbeiten darf und dass meine Familie gesund bleibt und ich gesund bleibe und dass wir im Miteinander alle was bewegen im friedvollen Miteinander. Das fällt mir so persönlich ein. Dass man offen bleibt, dass man sich nichts verwehrt, sondern dass man sagt, ja, ich höre mal zu und schau, was dann passiert. Und für die Blasorchesterlandschaft, für die Blasorchester-Szene wünsche ich auch Offenheit, Mut, in allen Richtungen mal links und rechts zu schauen, zuzuhören, zuzulassen, die Leute zu inspirieren, die Komponisten, die Dirigenten zu inspirieren, wenn du die Möglichkeit hast, oder inspirieren zu lassen. Das hat nicht nur was mit Geld zu tun, sondern mit den Möglichkeiten, dass man sich weiterentwickeln darf und kann, dass man wieder neue Impulse kriegt, so wie wir auch, dass jeder auf seinem Level wieder Impulse kriegt, nach vorne zu gehen und sich entwickeln zu dürfen.
Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt doch fast 2 Stunden Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für das wunderbare Gespräch. Die Zeit ist verflogen. Mir kam es nicht so lange vor. Und das ist ein super Zeichen, dass wir da ein ganz tolles Gespräch jetzt hatten. Vielen Dank dir.
Das war die 27. Folge. Vielen Dank an Stefan Reckel, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder viel für euch mitnehmen. Ich möchte noch ganz kurz auf meine neueste Kooperation hinweisen, nämlich mit dem Magazin Bravo, also Brass Woodwind Orchestra. Dort findet ihr immer, ja, so eine Woche vorher veröffentlicht, mit wem ich dann bald ein Interview führe, und da könnt ihr Fragen hinschicken. Natürlich könnt ihr die auch an mich schicken, wenn ihr das mitbekommt, aber auch gerne direkt dorthin an info@bravo.de, und dann suchen wir uns ein paar Fragen raus, je nachdem wie viele es sind. Wenn es nicht so viele sind, kommen natürlich alle dran, die ich dann dem Gast auch im Interview stellen werde. Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, diesen Podcast zu hören. Ich würde mich sehr über eine Review bei Apple Podcast freuen. Ansonsten sagt es weiter, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert ihn, und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.